Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Hallo, herzlich willkommen bei Brainflix und heute mit einer neuen Sonderfolge. Und an meiner Seite ist die, ja, liebreizende Christiane.
Oh. Ja, und der Juju ist natürlich auch wieder da.
Ja, oder halt besser bekannt als Julius. Ja, wie gesagt, es geht heute um eine neue Sonderfolge und
wie heißt nochmal unsere Reihe?
Ja, Herzensfilme. Ganz vergessen zu sagen. Also es geht ja um Herzensfilme und heute die Folge über Rom-Coms, also genauer gesagt Romantic Comedies oder romantische Komödien auf Deutsch. Ja, und um das erstmal zu erklären, was überhaupt romantische Komödien sind, also viele können sich es vielleicht schon denken, aber ich werde es trotzdem nochmal kurz erklären. Also eine romantische Komödie ist ein international populäres Subgenre der Filmkomödie oder des Liebesfilms, bei dem romantische Beziehungen und damit verbundene dramatische Verwicklungen und Hindernisse im Mittelpunkt stehen. Und diese Erzählung ist auch weniger melodramatisch, sondern eher heiter und endet in der Regel mit einem Happy End. Also was bei anderen Filmen, also bei Dramas, meistens nicht der Fall ist. Ja. Und darum geht's auch heute. Und wir haben eine Top 10 aufgestellt, die aber auch nicht jetzt so ist, dass das jetzt aufgelistet ist nach, ja, dieser Film ist besser und der ist schlechter, sondern einfach 10 Filme, die wir euch dann vorstellen und ein bisschen kurz darüber erzählen. Und ja, hoffentlich könnt ihr dann ein paar Filmtipps dabei mitnehmen und ja, kommt auf den Geschmack.
Ja, wir können ja noch ganz kurz erzählen, wie wir so zu dieser Auswahl gekommen sind.
Hm, erzähl doch mal, Christian.
Ja, also wir haben uns beide unabhängig voneinander hingesetzt und haben uns 10 Filme überlegt, die wir gerne mit in unsere Top 10 reinnehmen würden. Und dann haben wir geguckt, was sind die Überschneidungen und die wir beide auf der Liste hatten, die haben wir quasi direkt übernommen in die Top 10 und dann haben wir noch überlegt, welche könnten von denen, die wir nur jeweils einzeln genannt haben, noch mit reinnehmen, sodass irgendwie ein ganz schönes, abwechslungsreiches Bild entsteht. Und ja, so sind wir dann zu der Top 10 gekommen. Genau. Und die, die es nicht reingeschafft haben, die werden wir ganz am Ende noch nennen, weil das sind natürlich auch Filme, die empfehlenswert sind, aber die wir dann nicht weiter erklären wollen.
Ja, die werden wir nicht genauer jetzt erklären. Genau, so ist das. Und Christiane, möchtest du denn anfangen?
Ja, ich kann anfangen.
Okay.
Fangen wir doch mal an mit Notting Hill. Ja, Notting Hill haben wir beide schon gesehen. Im Grunde haben wir alle beide schon gesehen, oder?
Ja, ja, ich glaube schon. Also bei den einen vielleicht habe ich weniger Erinnerungen als du und oder halt umgekehrt.
Ja.
Ja, darum haben wir das dann jetzt so aufgeteilt, dass jeder 5 Filme kurz vorstellt.
Notting Hill ist eine US-amerikanische, britische Koproduktion aus dem Jahr 1999 und die Hauptrollen spielen Julia Roberts und Hugh Grant und die Regie führte Roger Mitchell. Und diesen Film, den haben wir zusammen geguckt und du warst eigentlich erst so ein bisschen reserviert, weil, naja, Julia Roberts mitspielt. Ist, glaube ich, nicht deine Lieblingsschauspielerin.
Ja, das stimmt. Also, okay, ich finde sie jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist jetzt keine Schauspielerin, wo ich mir sage, okay, ich muss mir den Film deswegen anschauen, also wegen ihr. Genau. Aber Hugh Grant mag ich irgendwie. Ja.
Ja, ich auch. Zur Handlung, Hugh Grant spielt einen Buchhändler im Londoner Stadtteil Notting Hill und lernt zufällig in seiner Buchhandlung die super bekannte Schauspielerin Anna Scott kennen, die von Julia Roberts gespielt wird. Und ja, dann entspinnt sich eine zarte Romanze, doch Annas Status als Superstar bringt auch einige Schwierigkeiten mit sich. Mehr will ich dazu jetzt mal gar nicht sagen, weil ja, es soll ja hier alles spoilerfrei bleiben und ihr sollt einfach nur ein bisschen Interesse für die Filme bekommen, falls ihr die nicht schon kennt. Es sind natürlich auch einige ziemlich bekannte Filme dabei, aber vielleicht auch ein, zwei, die ihr noch nicht kennt.
Ja, ich denke mal, Notting Hill ist schon einer der bekannteren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, was würdest du zu diesem Film sagen? Wie schätzt du den ein?
Ich war positiv überrascht von dem Film. Also ich habe da eher gedacht, so das ist jetzt wirklich so eine einfach nur so ein romantischer Film ohne Comedy-Elemente, aber der war dann doch sehr herzlich und sehr auch teilweise sehr lustig.
Ja, was vor allem an dem Mitbewohner
an
von
den Comic
Hugh Grant
Relief genau. Ich weiß gar nicht mehr von Rice
Ivins
genau. Fand ich sehr gelungen. Und Hugh Grant war auch sehr sympathisch und eigentlich Julia Roberts auch.
Ja, also ja. Ich finde auch, den kann man so locker weggucken. Mhm. Der ist jetzt nicht super in die Tiefe gehend, aber ist halt einfach so ein Feel-Good-Movie. Ja. Also so ideal für einen Sonntagnachmittag.
Genau. Und es gibt ja noch diesen bekannten Filmsong von diesem Boyband-Typen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht so
wichtig. Den kennt man, glaube ich, noch, ja.
Also was mir halt gefällt an dem Film ist, erst einmal, dass es halt größtenteils in der Buchhandlung spielt, weil ich bin ja auch Buchhändlerin von der Ausbildung her. Das habe ich ja früher mal gelernt. Und naja, ich bin halt einfach gerne in Buchhandlungen. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, so generell, wenn das auch in Filmen vorkommt.
Ja.
Und mir gefällt halt so dieser Kontrast zwischen dem bodenständigen Typen und dem Superstar, wo man dann nach und nach merkt, naja, die will eigentlich auch nur eine ganz normale Beziehung. Ja. Und der Superstar-Status kotzt sie halt auch irgendwie an, weil es halt auch viel nervige Sachen mit sich bringt. Ja. Genau.
Gut.
Gibt's sonst noch was dazu zu sagen?
Mir fällt jetzt nichts ein.
Also, wenn ihr Bock habt auf eine schöne, leichte, romantische Komödie, die sich gut weggucken lässt und die halt richtig was fürs Herz ist, dann kann man Notting Hill wirklich uneingeschränkt empfehlen.
Genau.
Ist auf jeden Fall kein peinlicher Film oder so.
Ist auch ein Film für Männer.
Ja,
denke ich. Ist jetzt nicht nur ein Film, so ein romantischer Film für Frauen. Weil ja auch die Situation des, also, wie heißt der nochmal, Hugh Grant?
In dem Film? Habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Okay, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall wird es ja auch gut beleuchtet. So. Und da können sich auch Männer hineinversetzen in diese Situation.
Ja, denke ich auch. Der ist eine Leinwand für alle möglichen Typen, weil der ist halt total normal. So.
Genau, ja.
Ja.
Auf jeden Fall eine sehr gute, also für jeden verständliche Rom-Com. Ja, und dann komme ich dann auch zu dem nächsten Film. Ja, mein Film, den ich jetzt vorstelle kurz, das ist eine Judd Apatow-Komödie, nämlich Beim ersten Mal von 2007. Ja, die Hauptrollen spielen Seth Rogen und Katherine Heigl. Also Seth Rogen spielt den Ben Stone und Katherine Heigl die Allison Scott. Und Ben ist ein arbeitsloser Kanadier, der in die USA emigriert ist und ist da auch illegal und naja, er lebt in so in den Tag hinein und macht eigentlich nichts Besonderes, außer halt so eine komische Website, wo dann ja irgendwelche Filme analysiert werden auf Nacktszenen. Und ja, wohnt da mit seinen Buddies und irgendwann geht er auf eine Party und lernt dann diese Allison kennen. Und die ist auf dieser Party, weil sie befördert wurde und das mit ihrer Schwester gemeinsam feiern möchte. Und ja, dann kommt es zu einem One-Night-Stand zwischen den beiden und ja, die Allison wird schwanger und ist dann auch total erstmal panisch, weil sie wurde ja gerade befördert und ist auch eher so die Karrierefrau und möchte eigentlich gar nicht ein Kind haben, also es passt gar nicht in ihre Lebensplanung. Und dieser Ben ist auch ein sehr,
ist nicht gerade der Typ, den man als
den man sich
Vater
für einen Vater wünscht, genau. Also da stehen halt sich zwei Leute gegenüber, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen und die ganz andere Lebensvorstellungen haben. Und sie müssen sich dann irgendwie arrangieren, um dann doch irgendwie diese Schwangerschaftsmonate zu überstehen und dann auch sich auf das Baby vorzubereiten. Mhm. Und in dieser Situation entwickelt sich dann eine Liebesgeschichte. Also der Ben möchte dann auch irgendwann mehr Verantwortung übernehmen und die Allison möchte dann auch irgendwann das Kind bekommen. Ja, und alles andere bleibt erstmal offen. Und natürlich ist dann auch noch so ein Zeitplot zwischen, also Paul Rudd spielt dann noch mit und Leslie Mann. Leslie Mann spielt die Schwester von der Allison und Paul Rudd ist halt der Mann von der Leslie Mann. Und ja, die haben dann auch so eine Ehekrise. Also es soll nochmal so ein Gegenpart. Also
ach,
so,
die sind da schon verheiratet?
Die sind da schon verheiratet. Ach aber so. Da ist dann so eine Krise halt in dieser Ehe, die dann auch gelöst werden muss. Ja, also ich mag ja so irgendwie diese Judd Apatow-Komödien, auch wenn die mal ein bisschen zu lang sind. Also dieser Film geht auch, glaube ich, so über zwei Stunden. Hat auch so ein bisschen seine Längen, aber ich finde halt diese Charaktere so liebenswürdig. Und das kriegt Judd Apatow immer sehr gut hin, so Charaktere liebenswürdig zu schreiben.
Ja.
Also, dass man die einfach mag. Und Ben und Allison mag man auch irgendwie in diesem Film. Auch wenn ich so Catherine Heigl immer nicht so mag in Filmen. Sie ist nicht die beste Schauspielerin, wie ich finde.
Spielt halt auch nicht in tollen Filmen mit, ne?
Ja, sie hat keine gute Filmauswahl, aber in dem Film fand ich sie eigentlich ganz sympathisch.
Ja.
Ja. Und hat es eigentlich gut rübergebracht, so diese Karrierefrau. Hm. Und naja, Seth Rogen spielt den Kiffertypen wie in fast jedem Film. Also diese Rolle ist eigentlich so nach seinem Leib geschneidert und ja, passt halt.
Ja, ich mag das halt auch, dass der oft mit demselben Ensemble einfach dreht. Genau. Also man hat das Gefühl, ach, guck mal, der schon wieder. Und ich habe gestern immer Ärger mit 40 geguckt. Hm,
das ist ja die Fortsetzung von, also da wird ja dann nochmal dieses Ehepaar beleuchtet, also genau. Von Leslie Mann und Paul Rudd.
Und ja. Da sieht man halt auch diverse Charaktere, die Judd Apatow halt immer wieder in seinen Filmen drin hat und das ist immer ganz schön. Also genau. Nicht Charaktere, sondern Schauspieler, die man immer wieder sieht.
Also wie zum Beispiel Jonah Hill ist öfter dabei oder auch Jason Segel.
Genau, Jason Segel war gestern mit dabei. Ja, aber ich finde ja wohl das Beste, was Judd Apatow jemals rausgebracht hat, das ist Freaks and Geeks.
Ja, das ist so schade, dass diese Serie nur eine Staffel hat.
Ja.
Die kam auch so um die Jahrtausendwende raus, ne? So 1999 oder 2000. Ja, sehr, also eine sehr schöne Serie, können wir wirklich nur empfehlen.
Ja.
Also ich habe ja am Anfang noch so meinen Zweifel gehabt, aber irgendwann war ich dann richtig süchtig daran.
Ja, ich auch.
Und
ich habe die auch schon dreimal geguckt mittlerweile. Ja. Die ist einfach, also die Charaktere sind einfach so cool und diese Lehre, also es ist halt so eine typische Highschool-Teenager-Komödie und auch diese Lehrer an der Highschool, die sind so witzig, dieser Hippie-Typ.
Ja.
Ja, also ja, und da spielen halt auch so viele bekannte Leute mit. Ne, hier.
Ja, die später auch in Judd Apatow-Filmen auch dann wieder mitgespielt
genau,
haben.
Genau, James Franco, Jason Segel, jetzt habe ich den Namen, Seth Rogen.
Ja, Seth Rogen spielt da auch schon mit.
Genau.
Genau. Also wirklich sehr zu empfehlen, aber auch beim ersten Mal ist auch sehr zu empfehlen.
Ja.
Ja, kann man auch gut weggucken. Ja, leicht zu verdauen.
Kann man das Hirn auch schön abschalten. Muss man nicht großartig überlegen.
Genau, das stimmt. Gut, dann Christiane, dann zum nächsten Film.
Na, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, spreche ich doch jetzt mal über was Älteres, ich glaube, ja, das ist sogar der älteste Film, den wir heute hier drin haben, nämlich Manche mögen's heiß von 1959. In den Hauptrollen sind Tony Curtis, Jack Lemmon und Marilyn Monroe und Regie hat geführt Billy Wilder.
Ja.
Ja, der Film spielt im Jahr 1929 und dreht sich um zwei Musiker, nämlich Curtis und Lem, die Augenzeugen eines Massakers der Mafia werden und daraufhin eben fliehen müssen und inkognito gehen und sich dafür entscheiden, sich als Frauen auszugeben. Und es sind ja, wie gesagt, Musiker, die schließen sich dann einer Damenkapelle an. Und ja, innerhalb dieser sozialen Konstellation kommt es halt zu sehr witzigen Situationen. Joe, gespielt von Tony Curtis, verliebt sich dann in die Sängerin dieser Band, nämlich Marilyn Monroe, und versucht dann mit ihr so ein bisschen anzubandeln. Und Jerry bzw. Daphne, so wie Jack Lemmon sich da als Frau nennt, der wird dann zum Objekt der Begierde eines älteren Millionärs. Und das ist halt, also ich finde das total witzig, so wie sich diese Beziehung in Anführungsstrichen zwischen den zwei Typen da gestaltet. Und ganz am Ende gibt es halt so einen genialen Dialog, wo Daphne ihm dann gesteht, dass er eigentlich ein Mann ist und wie der Millionär dann reagiert. Das ist einfach so witzig und das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen.
Ja, natürlich nicht. Man soll den Film ja auch noch schauen.
Genau. Wie fandest du den denn?
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut an den Film erinnern. Ich weiß auch gar nicht, wann ich den das letzte Mal, ich habe den glaube ich auch mit dir geschaut.
Kann sein, ja.
Und ich habe den, glaube ich, mit meiner Schwester geschaut mal. Bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Und irgendwie kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Also ich weiß immer nur, dass die da in diesem Zug waren. Als Frau verkleidet und da natürlich Marilyn Monroe dabei war. Aber so richtig an den Plot kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
Ja, dann müssen wir den mal wieder gucken. Ne?
Okay, dann ist das ein guter Anlass dafür.
Ja.
Ja, erzähl doch mal, warum hat dir der Film so gut gefallen?
Ja, erstmal ist er natürlich total witzig. Zweitens spielt er Marilyn Monroe mit, die ja, also ich würde niemals sagen, dass es irgendwie eine absolut bemerkenswerte Schauspielerin war, weil sie, glaube ich, einfach nicht die Möglichkeiten bekommen hat, da sie einfach in den meisten Fällen für dieses dumme Blondchen gecastet wurde und diese Rollen halt nicht so viel gegeben haben.
Ja.
Aber mich fasziniert einfach ihre Lebensgeschichte. Deswegen sehe ich mir auch Filme mit ihr sehr gerne an. Was mir auch gefallen hat, ist, wie man das bei Billy Wilder-Filmen öfter mal hat, auch bei Das Apartment zum Beispiel, dass der immer so eine gewisse Gesellschaftskritik mit einwebt. Also hier geht es zum Beispiel, ne, um die Rolle der Frau, und dadurch, dass die Männer in die Frauenrollen schlüpfen, bekommen die das halt so am eigenen Leib auch zu erfahren, so wie das ist, weil die werden dann auch begrapscht und so weiter. Das ist also was, was auch gerade, wenn man überlegt, 1959 schon eine Sache ist, die man positiv hervorheben sollte, dass solche Themen da auch schon, wenn auch nur sehr subtil, auch angesprochen wurden. Für die katholische Kirche war es aber immer noch nicht subtil genug. Die meinten, der Film sei sehr schmutzig und von Homosexualität bestimmt. Und die wollten diesen Film am liebsten wahrscheinlich auf den Index setzen oder so.
Ja, naja. Okay, da sagt man mal nichts zu.
Nee. Naja, zum Glück haben sie es nicht geschafft, und man kann sich den Film jederzeit anschauen, und das ist auch gut so.
Ja. Okay.
Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein Film, auch ideal für einen Sonntagnachmittag, sind die eigentlich alle. Also Rom-Coms sowieso generell.
Ja, das stimmt.
Und das ist aber auch ein Film, wo man auch im Subtext noch ein bisschen mehr lesen kann.
Okay. Ja. Genau. Also anspruchsvoll, aber auch lustig und unterhaltsam.
Genau.
Gut. Ja, dann komme ich jetzt zu dem nächsten Film. Ja, und das ist ein Film mit vielen Schauspielern, mit sehr bekannten. Und dieser heißt Crazy Stupid Love, ist aus dem Jahr 2011. Regie führten Glenn Ficarra und John Requa. Ich kenne die jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Und die Hauptrollen spielen Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore und Emma Stone. Aber auch zum Beispiel Kevin Bacon spielt noch mit in einer kleinen Nebenrolle. Also der ist sehr gut besetzt, der Film. Und die Geschichte dreht sich hauptsächlich um die Beziehung zwischen Cal Weaver und Emily Weaver. Denn die sind am Anfang des Films verheiratet, haben dann, ja, so ein, sind, man sieht sie bei einem Dinner. Und ja, Emily offenbart Cal, dass sie fremdgegangen ist, also dass sie eine Affäre hat und dass sie Cal verlassen möchte. Und Cal ist natürlich total bestürzt, also der dachte halt, die Ehe läuft gut und hat das überhaupt nicht kommen sehen, und stürzt dann in eine tiefe Krise und ja, sucht halt Trost in einer Bar. Und in dieser Bar trifft er den Jacob, gespielt von Ryan Gosling. Und der ist natürlich total der Aufreißer. Also der beobachtet den auch immer so aus der Ferne, der Kerl. Und kriegt halt so mit, dass der Jacob einfach jeder aufreißen kann. Und er ist halt sehr fasziniert von dem Jacob, weil er kann nicht verstehen, wie das halt so funktioniert, wie ihm, warum ihm das so leicht fällt. Ne? Und ja, irgendwann lernen die sich dann auch kennen, der Jacob und der Kerl. Und Jacob nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche und bringt ihn halt bei, wie das so geht, mit den, ne, wie man Frauen aufreißen kann. Und er hat sogar Erfolg, der Kerl. Also irgendwann hat er es halt raus, wie es läuft, und hat dann sogar ein paar Dates und so. Aber irgendwann ist dann auch so ein Elternabend, und dann trifft er halt seine Emily wieder und fällt halt wieder total zurück in den Liebeskummer und möchte sie eigentlich unbedingt zurückhaben. Und eigentlich möchte er gar nicht diese ganzen anderen Frauen. Und ja, und darum geht es dann eigentlich wieder, sie zurückzubekommen und auch an sich zu arbeiten. Also weil er dann doch, er bekommt dann selber mit, dass die Ehe doch nicht so gut lief. Also er reflektiert sich dann auch selbst, weil er auch so festgefahren war im Leben. Also er hat halt der Emily keine Überraschung mehr geboten und so.
Hat halt auch nichts aus sich gemacht.
Genau, hat so nichts aus sich gemacht. Also man sieht das ja auch so, seine Kleidung. Also das war halt wirklich, der war der Langweiler schlechthin. Und, und Emily hat da halt was Neues gesucht und das dann auch gefunden in dieser Affäre. Und ja, darum geht's halt, um so eine Ehe, die halt wirklich so ein bisschen, ja, eingerostet ist und wieder neuen Wind brauchte. Und ja, und dann gibt es natürlich noch so ein paar Sideplots. Also der Jacob lernt dann auch eine Frau kennen, die Hannah, gespielt von Emma Stone. Und die haben dann auch sowas am Laufen. Und dann kommt natürlich auch dann noch so ein Twist zum Schluss, weil dann auch noch der älteste Sohn von den Weavers, der ist verliebt in die in seine Babysitterin, die 4 Jahre älter ist als er. Und ja, und das ist auch alles sehr kompliziert. Und
und das wollen wir auch nicht verraten. Ne?
Ja, genau, weil das ist dann wirklich so ein Durcheinander, was dann aber auch sehr gut aufgelöst wird, was in einem tollen Finale mündet. Und der Film macht einfach total Spaß,
ja,
finde ich.
Finde ich auch.
Und ist aber auch sehr tiefgründig, weil er dann auch so diese Beziehungsprobleme zeigt und das einfach nicht nur so oberflächlich abhandelt.
Mhm. Ja, auf Jacob wird ja auch noch näher eingegangen, ne, dass der dass hinter der Fassade halt auch noch ein bisschen mehr ist.
Genau, ja, weil er dann durch Hannah auch so mitbekommt, naja, er sucht ja doch eine feste Beziehung und das hat er ja dann, also die findet er ja dann in Hannah.
Hm.
Genau. Ja, also ich liebe diesen Film wirklich sehr. Der macht einfach unglaublich viel Spaß und ja, die Darsteller sind einfach großartig. Also auch, weil es viele Darsteller sind, die ich einfach total mag. Also wie Steve Carell und Julian Moore und Ryan Gosling und Emma Stone. Also diese 4 Hauptdarsteller sind halt so Darsteller, die ich einfach sehr gerne mir anschaue. Und ich glaube, dir geht es dann nicht anders.
Nee, also vielleicht ist das auch mit so meine allerliebste Romantic-Comedy. Hm, also wer den noch nicht gesehen hat, der sollte sich den unbedingt anschauen.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Geheimtipp ist oder ob
ich glaube nicht. Ich glaub,
der ist relativ bekannt, aber jetzt auch nicht so bekannt. Ne?
Er ist jetzt kein Titanic, ne?
Genau. Aber ich glaube, die meisten haben bestimmt schon davon gehört, von dem Film. Wer es noch nicht getan hat, sollte sich den mal unbedingt anschauen.
Ja.
Ja. Weil, also wirklich die Story, also es gibt eigentlich keine Minute in dem Film, die irgendwie langweilig ist. Also irgendwie passiert immer was, weil ja auch immer so ein, es wird ja immer umgeswitcht zwischen diesen 3 Handlungssträngen.
Hm.
Und das kriegt der Film halt sehr gut hin.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja, hast du sonst noch was zu sagen zu dem Film?
Nö.
Okay, gut. Dann darfst du den nächsten Film vorstellen.
Ja, dann machen wir doch mal weiter mit Der Ja-Sager. Das ist auch eine US-amerikanische Produktion von 2008 und in den Hauptrollen sieht man Jim Carrey und Zooey Deschanel und auch Bradley Cooper in der Nebenrolle und Rhys Darby, das ist ein neuseeländischer Schauspieler, den ich total mag, den kenne ich, also den habe ich kennengelernt in Flight of the Conchords und da spielt er halt den Manager der Band und der ist einfach so witzig, dieser Typ, der ist auch hier wieder mega witzig und ich, also überall, wo der mitspielt, mag ich den total, der spielte auch beispielsweise mit in hier dem Vampirfilm, wie hieß der nochmal? 5 Zimmer Küche sagt?
Ja, aber ja, so? Oder it.
Auf Deutsch, ne? What We Do in the Shadows.
What We Do in the Shadows, genau, ist der englische Titel.
Genau, da spielte der auch in der Nebenrolle mit und ja, wenn ich den irgendwo sehe, dann wertet das auf jeden Fall den Film schon mal auf.
Mhm.
Und in dem Film geht es um Carl, gespielt von Jim Carrey, der verdient sein Geld als Kreditberater und hat da auch nicht besonders viel Spaß dabei und geht allen sozialen Kontakten aus dem Weg. Also immer, wenn dann gefragt wird, hey, wollen wir nicht mal uns auf ein Bier treffen, überlegt er sich irgendwelche Ausreden, so, ja, nee, ich kann nicht, ich habe noch einen Termin und so weiter. Mhm. Und das ist wohl aus der Motivation heraus, dass er seiner Ex-Frau nicht begegnen will, aber im Grunde zieht er sich komplett zurück und hat keinen Bock auf irgendwas. Und dann trifft er auf einen ehemaligen Arbeitskollegen, der ihm dann von einem Motivationsseminar erzählt, das sein Leben von Grund auf geändert hat. Und dann geht er dann auch in dieses Seminar und wird dann von dem Guru persönlich angesprochen und auf seine Defizite hingewiesen, und sagt dann, pass auf, du bist hier irgendwie in einer totalen Lethargie versunken, du musst mal wieder mehr aus deinem Leben machen, deswegen musst du jetzt zu allem Ja sagen.
Hm.
Also damit, das ist wirklich wörtlich gemeint. Ne? Jede Frage, die dir, jede Ja-Nein-Frage, die dir gestellt wird, musst du mit Ja beantworten. Und das macht er dann auch. Und also obwohl so gleich mit die erste Situation schon eine ist, wo man eigentlich nur denkt, boah nein, geh da bitte nicht drauf ein, weil er wird dann irgendwie von so einem Obdachlosen angesprochen, so kann ich dein Geld haben, kann ich ein Auto haben und so weiter, kannst mich dahin bringen. Und naja, er macht das dann aber alles. Und im Zuge dessen ja, wird eine persönliche Entwicklung angetrieben und er trifft dann auch auf eine Frau, nämlich Allison, gespielt von Zooey Deschanel, die halt auch mal wieder, ne, Zooey Deschanel halt spielt, so eine lebensbejahende, quirlige Frau, die in einer Band singt und die zieht ihn halt total in ihren Bann und ja, dann kommt es halt auch zu so einer kleinen Romanze. Ja, so viel zur Handlung.
Warum gefällt dir der Film so gut?
Ja, also ich habe das Buch gelesen, das basiert ja auf einem Roman namens Yes Man von Danny Wallace, und dieses Buch basiert auch auf wahren Begebenheiten, also das hat alles einen wahren Kern, und dieses Buch an sich ist auch schon so mega witzig. Also ich finde das Buch noch viel witziger als den Film, weil da gibt es halt auch so viele absurde Dinge, die da passieren, dadurch, dass er immer Ja sagen muss,
ja.
Aber halt auch im Film. Also im Buch, das ist so meine absolute Lieblingsstelle gewesen, da sitzt er halt vorm Computer und checkt so seine Mails und kriegt dann so, ne, diese typischen Spam-Mails von irgendwelchen Prinzen in Afrika, die ihr Vermögen verschenken müssen und ihn dann ausgewählt haben, ne? Das hat jeder irgendwie schon mal bekommen.
Ja.
Und dann geht er da halt auch drauf ein, und das, ist, das ist so witzig.
Ja.
Und ja, also halt alles, was in diesem Film geschieht, aufgrund dessen, dass er zu allem Ja sagen muss, das ist halt einfach mega witzig, ja. Genau, also ich mag es einfach, dass es so witzig ist. Die Romanze ist für mich jetzt eher nebensächlich, aber es ist halt dadurch, dass es halt auch darum geht, finde ich trotzdem noch eine Romantic Comedy, auch wenn das eher so ein bisschen im Hintergrund ist.
Ja,
aber es geht ja auch noch um die Beziehung zu seiner Ex-Frau und so weiter. Ja. Also Liebe spielt
also
da auf jeden Fall eine Rolle.
Genau, Liebe ist da schon recht wichtig in dem Film.
Ja, du hast den auch gesehen, oder?
Ja, ich habe den auch schon mehrfach gesehen. Beim ersten Mal schauen war ich auch sehr begeistert von dem Film. Also der hat mich sofort in den Bann gerissen, weil ich mir dann auch so währenddessen mich gefragt habe, naja, würdest du das denn auch so machen?
Mhm.
Na, und was für Situationen würden denn bei dir so zustande kommen?
Ja.
Und schon allein diese Frage war sehr interessant, und dieser Film ist auch einfach sehr unterhaltsam gefilmt und gemacht. Und ich finde auch, Jim Carrey passt einfach sehr gut in diese Rolle, weil Jim Carrey das auch immer gut hinbekommt, so eine gute Mischung aus Dramatik und auch Lustiges so zu vermischen.
Ja.
Also hat er ja schon gut gezeigt in Truman Show oder hier, wie heißt der, mit Kate Winslet, der Film?
Eternal Sunshine.
Genau, da hat er das ja auch schon sehr gut, obwohl das ja ein eher sehr tragischer Film ist.
Der ist wirklich
traurig, ist ja gar nicht mehr lustig. Aber er bekommt das eigentlich sehr gut hin. Zoe Deschanel spielt Zoe Deschanel.
Ja.
Also sie ist natürlich so niedlich wie immer irgendwie und charmant und also mich hat er einfach sehr gut unterhalten, und es war auch, glaube ich, so ein Tipp von Freunden, mir diesen Film mal anzuschauen, und war da auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Tipp bekommen habe. Ich habe irgendwie den Film gar nicht so mitbekommen damals, als er rauskam.
Hm.
Ja. Und darum erst im Nachhinein geschaut.
Ja, ich mag den wahrscheinlich auch so sehr, weil ich mich mit dem halt so identifizieren kann. Ne? Also ich habe oft solche Momente, wo ich denke, boah, nee, ich habe keinen Bock, heute noch irgendwen zu sehen. Und dann überlegt man sich irgendwelche Ausreden, warum man sich nicht mit dem und dem treffen kann. Aber dann denkt man halt auch wieder, ach, wäre eigentlich cool gewesen. Und man müsste eigentlich öfter einfach mal was machen.
Ja.
Und ja, das versuche ich auch immer öfter in mein Leben zu integrieren.
Ja, ich glaube, das kennen viele Menschen, so dieses Gefühl. Einfach auf nichts Bock zu haben. Und man hat ja dann manchmal Momente, wo man dann Ja gesagt hat und dann sich so denkt, so, naja, okay, warum handelst du nicht öfter so, ne?
Ja.
Dass du öfter mal einfach zusagst und mal was machst.
Ja, vor allem, wenn man Nein sagt und nur zu Hause auf dem Sofa sitzt, dann, das sind halt keine Abende, an die du dich irgendwie erinnerst.
Genau,
ne?
Dann verstreicht die Zeit halt, ohne überhaupt irgendwas erlebt zu haben.
Ja. Also das ist natürlich auch manchmal geil, so. Aber nur, wenn man vorher halt viel erlebt hat und einfach zur Ruhe kommen will.
Hm.
Aber wenn man so in diese Lethargie verfällt, dann ist das schon irgendwie retrospektiv gesehen eigentlich nicht so schön.
Nein, meistens nicht.
Ja. Oh.
Obwohl das, also es gibt auch Momente, wo ich einfach mal gerne nichts tue. Man sollte ja natürlich nicht immer nur was tun.
Ja, ich sag ja, auf die Balance kommt es
an. Sonst gerät man dann, sonst wird man irgendwie, ne, hier, wie heißt das, Burnout.
Ach so, ja.
Es gibt ja Menschen, die immer Ja sagen.
Ja.
Und die geraten dann in so ein Burnout, ja.
Hm.
Das ist ja auch so eine Gefahr. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr gute Komödie.
Ja.
Kann man sich auch zu jeder Tageszeit anschauen. Zu jeder Gefühlslage. Da kann man auch nichts falsch machen, denke ich, oder?
Nö.
Gut. Ja, möchtest du sonst noch was sagen dazu?
Nö, mach mal weiter.
Okay, dann mache ich weiter. Ja, dann komme ich zu einem recht aktuellen Film, nämlich zu The Big Sick von Michael Showalter. Und das Drehbuch hat der Kumail Nanjiani geschrieben. Und er spielt auch die Hauptrolle. Und das ist ein autobiografischer Film. Nämlich, dieser Film erzählt ja, die Geschichte von Kumail, wie er seine Freundin und dann auch spätere Frau kennengelernt hat. Und die ist gar nicht mal so unkompliziert.
Ja, doch. Genau. Kannst du so sagen.
Ja, denn der Kumail, der ist ein junger pakistanischer Einwanderer, der mit seiner Familie ja in die USA emigriert ist und da als Stand-up-Comedian seinen Unterhalt verdient. In dem Film am Anfang noch recht schlecht, also so, er hat dann nicht viel Erfolg und macht das aber sehr gerne mit sehr viel Leidenschaft. Und eines Abends lernt er dann die Zoe kennen, die Emily, gespielt von Zoe Kazan. Und er findet sie sofort sympathisch und total auf einer Wellenlänge sind sie und kommen dann auch kurz danach zusammen. Und das Problem dabei bei der Beziehung ist nicht, dass sie vielleicht da irgendwie nicht zusammenpassen oder die Chemie nicht so stimmt. Nämlich das Problem ist Kumails Familie, weil die sehr traditionell eingestellt sind und unbedingt möchten, dass die Kumail eine Pakistanerin heiratet. Und er möchte das aber nicht, weil der Kumail sehr westlich, der hat einen sehr westlichen Lebensstil sich angeeignet und findet den auch besser und kann halt die Lebensweise seiner Eltern überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Und das drückt sich so aus, dass halt der Kumail, also der ist öfter zum Abendessen eingeladen und so. Bei seinen Eltern und die versuchen halt ständig da eine Frau ihm vorzustellen und er ist überhaupt nicht begeistert davon, obwohl das immer sehr nette Frauen sind, aber er möchte halt nicht gezwungen werden zu einer Beziehung.
Ja, das ist so witzig, wie die Mutter das dann immer so arrangiert, so, ach guck mal, wenn er zufällig vorbeigekommen
ist. Ja, das ist sehr witzig in dem Film halt. aber man merkt halt schon immer so, dass er komplett genervt ist davon und eigentlich selbst sein Leben gestalten möchte und er mag seine Eltern auch sehr, also er mag halt seine ganze Familie und so, aber das Problem, das große Problem ist halt, dass sie sein Leben gestalten möchten und ihn nicht seine Freiheit lassen. Und weil halt dann der Kumail so zögert, die Emily seiner Familie vorzustellen, kommt es dann irgendwann halt zum großen Streit und sie gehen halt auseinander. Und dann herrscht erstmal eine ganz lange Beziehungspause und irgendwann kommt dann halt die schlimme Nachricht, dass die Emily im Koma liegt. Und dann wird Kumail auf eine weitere Probe gestellt, was dann halt sein Leben grundsätzlich verändert. Ja. Ja, okay, ich habe ja schon gespoilert, dass sie ja verheiratet sind, weil es ja eine autobiografische Erzählung ist. Also kann man da schon mal von ausgehen, dass es da irgendwie ein Happy End geben wird. Aber halt, wie es dazu kommt, das ist halt sehr unterhaltsam und auch recht spannend gefilmt. Und mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht und ich mochte auch diese ganzen Charaktere in dem Film. Also auch, weil ich den Darsteller, also den Kumail Nanjiani, ich mag den eigentlich auch sehr. Und ich kenne den halt auch von der Serie, wir beide kennen den von der Serie Silicon Valley. Und da hat er auch schon so eine Rolle, die auch sehr gut ist.
Ja.
Und die Serie ist auch top.
Ja.
Ja, mochtest du den Film denn auch?
Ja, ich mochte den auch.
Ja.
Hat mir auch gut gefallen.
Okay, was mochtest du daran?
Ja, also ich fand vor allem die Szenen, wo er dann bei seinen Eltern zu Hause ist und mal wieder verkuppelt werden soll, sehr witzig.
Ja.
Aber halt auch eine gewisse Dramatik mit drin, also es ist eine sehr schöne Mischung eigentlich.
Genau, das finde ich auch, ja. Der hat ja sogar, also der wurde sogar damals für Bestes Drehbuch nominiert.
Ja. Wow.
Hat es aber nicht bekommen. Ja, aber sehr unterhaltsamer Film, ja, sehr gut geschrieben. Die ganzen Charaktere. Naja, und es ist ja auch autobiografisch, also auch recht interessant, dann mal so mitzubekommen, wie er da seine Freundin oder spätere Ehefrau kennengelernt hat. Ja. Und auch so ein Culture Clash. Also, es ist ja auch so, ne, Pakistani und USA, Kultur, die aufeinandertreffen. Also, das hat es auch noch so mit drin.
Ja.
Ja. Und alles spielt in New York, was auch alles sehr schön aussieht dort in dem Film. Ja. Also auch so ein Film, wo man New York einfach toll findet. Ja, dann, Christiane, darfst du den weiteren Film vorstellen.
Okay, dann nehmen wir jetzt wieder einen etwas älteren, nämlich Frühstück bei Tiffany von 1961 in den Hauptrollen Audrey Hepburn und George Peppard und Regie hat geführt Blake Edwards. Und in dem Film geht es um das New Yorker Partygirl Holly Golightly, die führt ein exzessives Leben mit langen Partynächten und zahlreichen männlichen Liebschaften und es wird auch so durch die Blume gesagt, dass die sich wohl auch prostituiert, was ja sehr, sehr durch die Blume gesagt wird im gleichnamigen Roman von Truman Capote wird das ein bisschen offener dargestellt. Und die bekommt einen neuen Nachbarn, nämlich den Schriftsteller Paul. Der findet Holly zunächst als Studienobjekt für seine Romane sehr faszinierend und beobachtet sie oft und so weiter. Und nach empfinden sie aber mehr füreinander und ja, nähern sich so ein bisschen an. Aber Holly will sich einfach tieferen Gefühlen und einer richtigen Beziehung nicht hingeben, weil sie, wie sie immer sagt, reich heiraten möchte. Und sie will auf jeden Fall einen richtig reichen Typen haben und so dieses Jet-Set-High-Society-Leben haben. Und ja, dann wird Holly aber im Laufe des Films mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, wo ein gewisses Geheimnis wartet, enthüllt zu werden. Und Paul kann dann hinter ihre Fassade blicken. Punkt, Punkt, Punkt.
Oho.
Ja.
Ja, warum magst du diesen Film?
Also ich mag erstmal die ganze Optik. Ich finde, Audrey Hepburn sieht da richtig, also das ist jetzt ein dummer Grund, einen Film zu mögen, ne? Aber es ist halt einfach so ikonisch, wie sie dort aussieht.
Ja, das hätte ich jetzt auch so beschrieben.
Und in ihrem kleinen schwarzen Kleid mit der riesen Sonnenbrille und so, das ist einfach eine Augenweide für sich schon mal.
Ich glaube, das sind ja auch so die bekanntesten Bilder von Audrey Hepburn aus diesem Film auch.
Ja.
Und auch mit ihrer bekannteste Rolle.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Davon mal abgesehen ist das Drehbuch natürlich auch super. Ich meine, Romanverfilmungen
sind meistens
können
gut.
Halt durch das Drehbuch meistens schon mal punkten.
Ja.
Es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Also diese zarte Romanze, die sich da entspinnt, die ist echt niedlich. Und also was sie da so erleben in New York und so. Es ist aber auch tiefgründig, dadurch, dass eben da vielleicht noch was anderes hinter der Fassade wartet. Es gibt aber einen riesen Kritikpunkt, weswegen man Teile des Films heute eigentlich so nicht mehr zeigen könnte, eigentlich auch damals schon nicht. Und das ist die Darstellung des japanischen Nachbarn, der aufregt über die lauten Partys. Und das hat halt ein Weißer gespielt und der ist unglaublich schlecht auf Asiatisch getrimmt. Mhm. Also das ist wirklich absolut zum Fremdschämen. Und halt,
also da kommt dieses Whitewashing ja ziemlich zur Geltung.
Ja, total. Also das ist schon ziemlich rassistisch, wie er da dargestellt wird und offenbar war das dem Regisseur einfach nicht klar, aber er sagte auch hinterher, dass er das bereut und dass er das auf jeden Fall.
Von wem ist er nochmal?
Blake Edwards.
Ah, okay.
Dass er das auf jeden Fall anders gemacht hätte, wenn er nochmal die Chance gehabt hätte. Also das muss man wirklich ausblenden, wenn man den Film heutzutage guckt, weil das ist schon echt ziemlich kritisch, aber alles andere ist wirklich rundherum stimmig.
Okay. Ja. Ich habe den Film ja einmal mit dir geschaut. Ich habe den auch total lange nicht geschaut. Also es war auch so auf meiner Liste der Filme, die ich mal schauen müsste. Und dann habe ich den mit dir mal geschaut. Und mich hat er auch sehr gut unterhalten. Und Audrey Hepburn ist natürlich ohne Zweifel erhaben in dem Film. Ist halt so sympathisch wie immer.
Ja.
Und charmant und auch hübsch wie immer. Und ja, da kann man nichts sagen. Jack Lemmon hat ja die männliche Hauptrolle gespielt.
Nein, George Peppard.
Ach, George Peppard.
Das ist, glaube ich,
Jack Lemmon.
Jack Lemmon, der war bei Manche mögen's heiß.
Nee, aber hast du nicht gesagt, Jack Lemmon hat da mitgespielt?
Nein, George Peppard, habe ich gesagt.
Ach so, ich habe irgendwas mit Jack Lemmon noch.
Jack Lemmon war bei Manche mögen's heiß.
Ach so, aha. Jetzt peinlich. Okay, gut.
Ja, also den kann man sich echt mal angucken, wenn man meint, alte Filme sind so langsam und so langweilig, weil das ist der überhaupt nicht.
Ja, der hat gutes Pacing, ja.
Also, die Handlung wird ziemlich schnell vorangetrieben und es hat halt wirklich einige ikonische Szenen. Ne? Also, wenn die da, wie gesagt, bei Tiffany frühstücken geht oder wenn sie da auf der Veranda sitzt und Moon River singt und so weiter.
Ich mag auch ihr Apartment da in New York.
Ja.
Das sieht einfach schön aus. Na, ich mag ja allgemein so in diesen 50er, 60er Jahren Filme, also diese ganze Kulisse, also diese Kulissen in Filmen, die haben immer irgendwas.
Ja.
Die sind immer so schön gestaltet. Ja, Gibt es sonst noch was zu sagen zu dem Film?
Schaut euch den an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das ist wirklich so ein Film, den sollte man mal gesehen haben, weil der halt auch filmhistorisch einfach wichtig war.
Ja. Gut. Dann komme ich zu einem Film, der ist vielleicht nicht so filmhistorisch relevant wie jetzt Frühstück bei Tiffany, aber es handelt sich auch um eine Buchverfilmung, nämlich von Nick Hornby. Und dabei handelt es sich um den Film High Fidelity aus dem Jahr 2000 und Regie führte Stephen Frears und Hauptrollen spielen in dem Film John Cusack und Eben Hayley spielt nämlich die Laura. Ich habe die, glaube ich, in anderen Filmen auch mal gesehen, aber mir ist es jetzt nicht mehr so ganz bewusst. Auf jeden Fall.
Und Jack Black spielt.
Ja, Jack Black, dadurch wurde der auch so als Filmschauspieler bekannt. Hat ja vorher dann eher so bei Tenacious D Musik gemacht und so. Aber in dem Film hat er dann auch seine Schauspielkarriere vorangebracht. Und dadurch habe ich auch Jack Black kennengelernt so als Schauspieler und fand ihn total cool in dem Film.
Ja.
Genau, der spielt nämlich seinen Kollegen Barry, der total nervig ist und ständig auch
ist so. Ist so ein typischer Musiknazi.
Ja, so ein elitärer Typ, der in dem Plattenladen steht und auch so Arme verschränkt und denkt, naja, er hat den besten Musikgeschmack. Und die kommen auch immer so früh an so und stellen ihre Top 5 vor von irgendwas. Mhm. Und darum geht es auch in dem Film. Also das ist so ein Thema, was sich durch den ganzen Film durchzieht, diese Top 5. Weil der Rob, der listet auch alles in eine Top 5. Also auch seine Beziehung und alles, was in seinem Leben irgendwie vor sich geht, listet er in einer Top 5. Und darum geht dann auch, so handelt es dann auch in dem Film. Also dass er dann, also der Film fängt damit an, dass Laura ihn verlässt. Und er kann auch nicht so recht nachvollziehen, woran das liegt. Und er gründet das dann in diesem im Laufe des Films und er stellt eine Top 5 seiner Top-Ex-Freundin auf und arbeitet die dann so quasi ab und besucht die dann auch irgendwann und möchte halt herausfinden, woran das immer liegt, dass seine Beziehungen scheitern. Und das ist eigentlich so die Story des Films und nebenbei geht es natürlich immer um diesen Plattenladen und seine Kollegen und die dann auch, also der eine Kollege lernt dann irgendwann auch eine kennen, bei dem man es irgendwie nie erwartet hätte, weil der so total schüchtern ist, aber ich fand ihn immer total süß in dem Film. Und Jack Black ist, naja, ist halt ein Musiknazi, der auch irgendwann eine Band gründet. Und es geht auch in dem Film auch so daran, darum, auch innerlich zu reifen. Also weil auch der Rob, dann bekommt man irgendwann mit, dass er eigentlich auch recht, also sehr unreif war in der Beziehung und auch keine Verantwortung übernommen hat. Also so ähnlich wie in dem Film, den ich davor besprochen habe. Beim ersten Mal. Also da war es ja auch so mit Seth Rogen, dass der einfach überhaupt keine Verantwortung übernommen hat in seinem Leben. Und bei Rob ist das halt so ähnlich. Also dass er einfach in den Tag hineinlebt, dass er auch so diesen erstbesten Job dann angenommen hat in dem Plattenladen und seitdem da drin irgendwie so versickert und nichts aus sich macht. Und im Laufe des Films macht er dann halt immer mehr aus sich und somit kommt er auch der Laura immer wieder näher. So. Und, aber ich lasse es jetzt offen, ob es dann zum Schluss klappt oder nicht. Ja, aber ja, warum ich diesen Film liebe, ist halt hauptsächlich die Musik. Also das zieht sich auch durch viele Bücher von Nick Hornby, die Musik. Weil Nick Hornby war auch früher ein Musikjournalist und dadurch hat er halt sehr viel Ahnung von Musik. Und dieser Film ist halt vollgestopft von Musik. Also wer Musik liebt, liebt diesen Film eigentlich. Also der müsste den eigentlich lieben.
Also Rockmusik vor allem.
Ja, besonders so Rockmusik, genau, weil eigentlich es kommt so viele Verweise auf irgendwelche Platten kommen da drinne vor. Also auch wenn man das Buch liest, es wird auf jeder Seite irgendeine Platte irgendwie erklärt, gefühlt. Und wenn man allgemein so auf Vinylplatten und sowas steht, ist es dieser Film oder das auch das Buch ist ein reinster Genuss. Und ich mag auch diese Charaktere und das ist ja auch so bei Nick Hornby Romanen sind die Charaktere auch immer so unglaublich charmant und Man kann sich sehr gut in die hineinversetzen, weil das auch so Charaktere sind, die einfach bodenständig sind. Mhm. Das sind jetzt keine halt, die irgendwie so einen super geilen Job haben oder viel Kohle auf dem Konto haben. Das sind halt ganz normale Leute wie du und ich und ja, mit denen man sich halt sehr gut identifizieren kann, wie ich schon gesagt habe. Und es geht halt sehr viel um Beziehungen und es ist ja auch aus der Sicht eines Mannes und darum kann ich mich da auch ganz gut hineinversetzen und ja, ist vielleicht auch eher so ein Film, vielleicht eher noch für Männer, so als für Frauen, weil der Fokus halt sehr auf dem Mann da liegt und die Frauen da nicht so viel Platz bekommen in dem Film, also eher so als halt Ex-Freundin, so die da mal gezeigt werden und dann erklären dem Rob, warum er ne, so gescheitert ist, aber es dreht sich ja doch eher um den Rob. Ja.
Ja, aber das macht es ja nicht sofort zu einem Männerfilm.
Nö, aber es ist eher auch, also ist eher halt so eine Rom-Com hauptsächlich für Männer, aber jetzt nicht ausschließlich. Ja.
Ja.
Frauen können natürlich genauso viel Spaß dabei haben.
Ja, sowieso bei jedem Film.
Ja, natürlich.
Es sind halt jetzt nur Filme, die sich um heterosexuelle Beziehungen drehen, deswegen ist es sowieso für beide Geschlechter, ich meine, auch homosexuelle Romantic Comedies sind auch für beide Geschlechter.
Das ja, natürlich, ja, aber ich wollte mal sagen, also die Tendenz eher.
Ja, ich finde solche Tendenzen immer blöd.
Okay, dann lassen wir das weg. Also dieser Film ist eigentlich für alle geeignet.
Ja, genau.
Genau.
Vor allem für Musikliebhaber.
Ja, genau. Und für Leute, die einfach Nick Hornby mögen, so Verfilmung. Ja, da ist es für mich auch, das ist meine Lieblingsverfilmung von Nick Hornby-Roman, würde ich auch sagen.
Meine nicht.
Was ist deine Lieblingsverfilmung?
About a Boy.
Okay, der ist auch sehr schön, ja.
Ja, aber der ist halt.
Hat einen anderen Fokus.
Ist halt keine Romantic Comedy.
Genau.
Ist halt schon eher tragisch. Also.
Ja, er hat ja auch sehr viel.
Ist halt eine Tragikomödie, würde ich sagen.
Ja, und High Fidelity ist halt weniger tragisch. Naja, tragisch in dem Sinne, dass halt die Beziehungen alle zu Bruch gegangen sind. Aber es geht ja nicht hauptsächlich jetzt, also, naja, wie soll ich sagen? Es hat nicht so einen dramatischen Unterton, dieser ganze Film.
Mhm.
Ja, der kommt eher locker daher. Ja, und es gibt halt so, naja, es gibt halt so coole Szenen in dem Film, also besonders hervorstechend ist die Szene mit Tim Robbins, der in dem Film vorkommt, der hat so einen kleinen, so eine kleine Nebenrolle, der ist nämlich der neue Freund von der Laura. Tim Robbins, der hat unter anderem bei Mystic River und in Shawshank Redemption, also die Verurteilten mitgespielt.
Der ist auch irgendwie in der Versenkung verschwunden, oder?
Den sieht man noch ab und zu, aber ja, er ist nicht mehr so präsent wie noch in den 90ern und so.
Hm.
Ja. Und ja, der okay. hat da so eine Szene in dem Film, die wirklich sehr lustig ist. Also da hat halt Rob so einen Tagtraum, also wie er sich vorstellt, wie er diesen Typen dann fertig macht und so.
Hm.
Und er kommt halt in den Plattenladen rein und da gibt es halt so verschiedene Szenarien, die er sich vorstellt, wie er den Typen dann fertig macht.
Hm.
Und das ist einfach so gut. Also da muss ich jedes Mal so sehr lachen.
Okay.
Weil man das auch so nachvollziehen kann, wenn man halt so, naja, wenn halt so die Ex-Freunde dann so neuen hat und man ist dann so ein bisschen eifersüchtig und man gönnt ihnen nicht das Glück so und naja, das ist da sehr gut dargestellt.
Okay.
Und sehr unterhaltsam. Also der ganze Film ist sehr unterhaltsam und lässt sich auch sehr gut wegschauen.
Mhm.
Wie eigentlich fast alle Filme, die wir hier drin, eigentlich alle. Ne?
Ja.
Genau. Also High Fidelity, wer den noch nicht geschaut hat, bitte anschauen. Und besonders Leute, die sich für Musik interessieren.
Mhm.
Ja.
Okay.
Dann, Christiane, du bist wieder dran.
Ja, dann ist das auch schon mein letzter hier auf der Liste, nämlich 10 Dinge, die ich an dir hasse.
Mhm.
Das ist auch mal wieder eine US-amerikanische Produktion von 1999 und in den Hauptrollen haben wir Julia Stiles, Heath Ledger und Joseph Gordon-Levitt und die Regie führte Gil Younger, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird.
Mhm.
Das basiert auf dem Theaterstück Der widerspenstigen Zähmung von William Shakespeare und deswegen gibt es da auch so viele Anspielungen an Shakespeare im Film, zum Beispiel die Namen der Protagonisten, also Patrick Verona oder Catherine Stratford.
Ja.
Und die Handlung besticht durch viele Wendungen und Intrigen, eben wie das Drehbuch halt basierend auf Shakespeare auch vorgibt sozusagen. Cameron, der wird gespielt von Joseph Gordon-Levitt, der verliebt sich in Bianca, das ist die Schwester von Cat. Cat ist die Julia Stiles in dem Film. Und die Bianca steht aber auf so einen dummen Schönling namens Joey. Und sie möchte unbedingt mit diesem Joey ausgehen, aber der Vater will das nicht, dass sie mit ihm ausgeht oder dass sie generell mit Typen ausgeht. Und so schlägt der Vater einen Deal vor und sagt, du darfst mit jemandem ausgehen, wenn auch Cat ein Date bekommt. Und der Vater denkt, naja, Cat, meine andere Tochter, die kriegt sowieso kein Date, weil die ist irgendwie so eine Kratzbürste. Und deswegen wird alles safe sein und so weiter. Und der Cameron, der will aber unbedingt mit der Bianca ausgehen und deswegen schmiedet er mit einem Freund zusammen einen Plan. Der Joey, also dieser Dummbeutel, der soll diesen als harten Rocker geltenden Patrick, gespielt von Heath Ledger, bezahlen, damit der die Cat verführt und damit der Cameron dann mit der Bianca ausgehen kann. Aber es kommt anders als gedacht. Es entwickelt sich eine tatsächliche Romanze zwischen Cat und Patrick und da ist aber natürlich noch das Geheimnis im Raum, dass er eigentlich dafür bezahlt wurde, sich an sie ranzumachen. Ja, genau. Ja, was finde ich an dem Film gut? Auf jeden Fall natürlich das Drehbuch, also ne, diese ganzen Wendungen und Geheimnisse, die da aufkommen und Intrigen, die da gesponnen werden, das ist halt super spannend. Dann dieses ganze Highschool-Setting, also ich mag einfach so Highschool-Komödien.
Ja, mag ich auch.
Man hat halt auch wieder so typischen Abschlussball, ne, was halt in jeder Highschool-Komödie irgendwie
vorkommt.
Das auch,
glaube ich, das Finale ist in dem Film, ne? So dieser Ball.
Kann sein.
Es arbeitet ja alles irgendwie so darauf hin.
Ja.
Naja, es geht ja darum, dass sie da eingeladen werden muss. Also,
ja, genau. Ne? Und es ist aber auch total rührend, weil ne, sie verlieben sich ja tatsächlich ineinander und ganz am Ende liest sie dann ein Gedicht vor, wo auch der Titel des Films herkommt. Ja. Und da muss ich immer weinen, weil das ist so schön.
Hm. Aber jetzt nicht weinen.
Ja, ich habe schon wieder Tränen in den Augen.
Ach Mensch. Ja, ich mag den Film auch sehr. Also als Jugendlicher habe ich den auch total gern geschaut, wenn der mal so im Fernsehen kam. Damals musste man ja immer warten, bis da mal Filme im Fernsehen kamen.
Ja.
Und natürlich habe ich mir den dann immer angeschaut. War auch so ein Film, den man so gut auch nebenbei so schauen konnte. Mhm. Ne? Und ich mag ja auch so diese Highschool-Komödien oder halt Romcoms und ja, und der gehört zu den meiner Meinung nach besten Romcoms, also in dem Setting.
Zu den besten Highschool-Filmen auf jeden Fall, finde ich auch.
Na, weil der auch so liebenswerte Charaktere hat, also auch so Joseph Gordon-Levitt.
Ja, der ist dann noch so jung.
Ja, der ist so unglaublich jung noch. Oder auch Heath Ledger, der halt auch sehr cool war, also der war wohl. Also da wollte sich wohl jeder Junge so ein Beispiel an dem nehmen, in dem Alter. Und auch Julia Stiles passt halt sehr gut in diese Rolle.
Ja.
Die ja auch, so Fun Fact, in der Zeit sehr viele, in sehr vielen Shakespeare-Adaptionen mitgespielt hat. Also die war dafür bekannt zur damaligen Zeit.
Was zum Beispiel?
Also
noch?
Zum Beispiel auch Othello hat sie mitgespielt und so. Also
okay.
Fällt mir jetzt so ein.
Habe ich nicht gesehen.
Ja. Ja, Heath Ledger natürlich, ne? Auch so ein, war ja auch einer seiner ersten Rollen, oder?
Da bin ich überfragt, keine Ahnung.
Ja, und ich mochte auch so diese ganze Highschool, also wie die da aussah, so. Also da dachte ich mir mal, auf so eine Schule würde ich auch gerne gehen.
Ja, die sah echt schön aus.
Weil ich halt bin in so eine Schule gegangen, naja, die wurde halt nach der DDR, also nach der Wende, nicht renoviert. Die war halt total scheiße. Und ich dachte mir mal, ach Mann, ich würde auch gern auf so eine schöne Schule gehen und nicht auf so eine abgeranzte Schule.
Ja.
Ich mochte eh immer so diese ganzen Highschools in Amerika und ich dachte mir mal so, warum kann das nicht so in Deutschland aussehen?
So mit den Fächern auf dem Gang
genau,
und so. Genau,
ja, so Schließfächer und so und wir mussten mal alles mitschleppen in unseren Rucksäcken und ach ja. Und ich dachte mir mal so, ach man, so möchtest du auch gern so leben. Auch diese Vororte mag ich halt immer in amerikanischen Filmen.
Ja.
Und das hat dieser Film alles so schön dargestellt.
Ja,
und
das stimmt.
Der hat mich auch später, also es gab ja später so einen Film, eine wie keine, der war ja auch so ähnlich. Mhm. Also diese beiden Filme haben mich immer sehr stark so, also so, die habe ich manchmal schon so verwechselt. Aber natürlich ist 10 Dinge, die ich an dir hasse, deutlich besser als eine wie keine.
Ja, eine wie keine mochte ich als Teenager aber auch total. So dieses ganze Entchen wird zum Schwan und
ja,
so.
Ja, ja. Und das ist ja.
Sowas mochte ich einfach.
Und das ist ja 10 Dinge, die ich an dir hasse. Der ist ja so ähnlich aufgebaut.
Ja, da geht es auch so ein bisschen darum, aber sie bleibt ja trotzdem sie selbst immer. Sie wird genau. Ja nicht komplett verändert.
Ja.
Ja. So viel dazu.
So viel dazu. Gut. Ja, dann komme ich ja schon zum letzten Film. Heute geht das ja richtig schnell. Und ja, der letzte Film heißt Besser geht's nicht, ist von 1997 und Regie führte James L. Brooks, den vielleicht einige kennen, weil der immer bei Simpsons als Produzent steht.
Ach so.
Genau, und ja, Hauptrollen spielen Jack Nicholson und Helen Hunt. Jack Nicholson spielt den Melvin Udall und er ist ein erfolgreicher New Yorker Schriftsteller von ja so richtigen Kitsch-Romanen. Also der kann sich in seinen Büchern eigentlich sehr gut in Menschen hineinversetzen, aber im echten Leben gar nicht. Also das komplette Gegenteil, denn da ist er ein, ja, so ein richtiger Miesmacher und hat ganz viele Neurosen. Also das äußert sich darin, dass er zum Beispiel, wenn er da auf dem Bürgersteig langläuft, dass er dann bei so Klinkersteinen oder halt so bei, ne, also dass er da nicht in die Ritzen reintreten möchte.
Ja, so typische
genau, so richtige Zwangsneurosen, die er da hat. Also das wird sehr oft in dem Film halt einfach so dargestellt. Und das äußert sich auch in dem Lieblingsrestaurant. Also da will er immer an demselben Platz sitzen und möchte immer dieselbe Kellnerin haben. Und diese Kellnerin wird gespielt von Helen Hunt. Die heißt in dem Film Carol. Und die ist auch schon ziemlich genervt eigentlich von dem. Aber sie weiß halt, mit ihm umzugehen. Also wenn der halt Stress macht in dem Restaurant, ist sie immer die Erste, die dann hingeht und die Situation wieder beruhigt. Und irgendwann taucht sie nicht mehr auf in dem Restaurant. Und natürlich ist dann Melvin total außer sich und möchte auch sich nicht bedienen lassen, obwohl eine andere Kellnerin dann vorgeschlagen wird. So, und er möchte das nicht. Und verlässt dann auch so wutentbrannt das Restaurant und fragt dann auch noch nach der Adresse von der Carol und geht dann zu ihr nach Hause und bekommt dann mit, warum sie nicht erschienen ist. Und bekommt dann mit, dass sie halt als alleinerziehende Mutter eine schwierige Situation meistern muss. Ja, aber das verrate ich jetzt nicht.
Ja.
Denn das soll offen bleiben. Und im Laufe der Geschichte entwickelt sich dann auch eine Liebesgeschichte, die recht kompliziert ist zwischen halt Melvin und Carol. Ja. Und natürlich gibt es dann auch noch so ein paar Sideplots. Also zum Beispiel hat Melvin einen schwulen Nachbarn, der auch immer ordentlich Partys feiert, weil der ist so ein Künstler. Und und einer dieser, also sein fester Freund, gespielt von, wie heißt er nochmal? Cuba Gooding Jr. Der ist auch so einer, der halt dann auch so dem Melvin Paroli bieten kann. Ne? Und zwischen denen, also findet dann auch so halt gewisse Situationen finden da statt. Und er freundet sich auch irgendwann mit seinem Nachbarn an und die kommen sich dann auch so ein bisschen näher und der Melvin bekommt dann auch mit, was er so für Probleme hat und so, weil Melvin ist halt so einer, der denkt halt nur, er hat Probleme und die ganze Welt ist gegen ihn, aber so im Laufe der Geschichte dreht sich so ein bisschen das Blatt, weil er, also für ihn verbessert sich das Leben und für seine Mitmenschen wird es irgendwie so gefühlt immer schlechter. So. Mhm. Also wie von seinen Nachbarn oder halt für seine Kellnerin da. Ne? Also die bekommen immer mehr Probleme und er meistert irgendwie auf einmal alles ziemlich gut. Ja. Und lernt auch so mit Menschen immer besser umzugehen. So. Obwohl es dann auch mal so ein paar kleine Ausraster gibt während des Films. Okay. Also ein paar Rückschläge. Ja, aber was mich besonders an dem Film so, was mir besonders gefällt, ist natürlich das Setting, also es spielt in New York. Und auch so das ganze Apartment und so, ne, man sieht ja oft das Apartment von von dem Melvin oder halt von seinem Nachbarn. Alles ist halt sehr schön gestaltet. Und natürlich das Highlight ist, sind natürlich die Darsteller. Also allen voran natürlich Jack Nicholson oder auch Helen Hunt. Beide haben auch dafür einen Oscar bekommen für ihre Darstellung. Und natürlich auch von, wie heißt der, Craig McKenna, und der den Nachbarn spielt, und auch Cuba Gooding Jr., der ja den Freund spielt von seinem Nachbarn. Also alle sehr gute Leistungen und eine sehr schöne, also ist auch eine sehr gut erzählte Komödie, also die sehr, sehr guten Fluss hat, meiner Meinung nach. Und was auch, also so das Ende des Films ist auch so ein schönes Ende. Also, ja, hat mich sehr zufriedengestellt. So.
Okay.
Ja.
Ja, ich habe den zweimal gesehen, und irgendwie das letzte Mal ist noch nicht so lange her, vielleicht 4 Monate oder so.
Ja.
Und ich habe den schon wieder komplett vergessen. Ich habe den auch nach dem ersten Mal komplett vergessen.
Ja, für mich total unverständlich.
Ich weiß einfach nicht, warum ich den Plot dieses Films nicht in meinem Kopf speichern kann. Also, okay.
Ja.
Ich fand den aber gut, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, was für ein blöder Film, lohnt sich ja nicht mehr drüber nachzudenken, aber ich, keine Ahnung.
Ja, mir geht es halt total anders. Also ich kann mich an total vielen Szenen erinnern. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den schon öfter geschaut habe. Ich habe den, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal geschaut.
Mhm.
Vielleicht auch schon mehr als 5 Mal. Und der macht halt immer wieder Spaß. Das ist halt auch so ein Film, da kann man einfach abschalten. Der bietet aber auch genug Tiefe. Also diese Charaktere sind ja nicht einfach nur so oberflächlich gezeichnet. Mhm. Also dieser Melvin entwickelt ja auch noch viel mehr Tiefe.
Mhm.
Oder auch halt die ganzen Nebencharaktere. Und da entwickelt sich auch so eine sehr gute Dynamik zwischen denen. Also auch so diese Beziehung dann zwischen seinen Nachbarn, das finde ich halt auch sehr gut dargestellt. So. Mhm. Weil er auch erstmal total Vorurteile hat. Also der nennt ihn ja auch, also naja, er bezeichnet ihn sehr abfällig halt so, also für seine sexuelle Orientierung so, ne? Benutzt er ja so ein paar Begriffe, die halt nicht schön sind und so, und also glaube ich Tucke nennt er ihn und so, weil er ja auch schon recht alt ist, so der Jack Nicholson in dem Film, und noch ein
weil
sehr
er homophob ist,
ja,
also
auch homophob
Alter
ist
jetzt nicht unbedingt
und,
der Grund,
ja, aber auch noch sehr alte Vorstellungen hat so, und naja, ne, ist halt so ein richtiger Kriegskram, und das bringt halt Jack Nicholson sehr gut rüber. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Schauspieler, der sowas besser rüberbringen kann, so eine Person. Und ich finde auch Helen Hunt so als diese, also die hat halt so diese mütterliche Rolle, also so diese, naja, die halt alles so, also die einfach mit jedem Menschen gut klarkommt, ne, in dem Film. Das bringt die halt auch sehr gut rüber.
Mhm.
Aber die hat auch genug eigene Probleme hat und auch so eine, also die hat halt so die dramatischste Rolle eigentlich in dem Film.
Ja, die halt so eine typische Mutterrolle, die halt alles aufgibt, aber trotzdem,
genau,
also von sich selbst aufgibt, aber dafür alles irgendwie gebacken kriegt. So.
Genau, ja. So kann man das gut zusammenfassen.
Ja.
Ja. Also einfach sehr sympathisch, der ganze Film. Sehr gute Darstellung, sehr gute Erzählung der Geschichte. Ja, und ein schönes Ende.
Gut.
Ja, einfach perfekt. Ja, kann ich auch jedem nur empfehlen, der auf Romcoms steht, die aber auch so ein bisschen eine Dramatik besitzen, aber auch so eine Leichtigkeit. So. Ja.
Okay, damit sind wir durch mit unseren Top 10 Romcoms, und wir haben ja noch ein paar Honorable Mentions, nicht
wahr?
Ja,
genau.
Also das sind einfach Filme, die wir schon mal angerissen haben hier im Podcast, die wir jetzt nicht nochmal besprechen wollen, oder einfach die einer von uns als nicht würdig angesehen hat, die aber auf jeden Fall trotzdem ziemlich gut sind. Was haben wir denn da noch?
Wir haben noch das Apartment, also über den Film haben wir ja auch schon letztens gesprochen in einem Podcast.
Ja.
Darum, ja, gehen wir jetzt nicht genau darauf ein. Auf jeden Fall auch ein Film von Billy Wilder, sehr zu empfehlen. Dann haben wir noch My Big Fat Greek Wedding. Ja, dann noch Lebe lieber ungewöhnlich, 40-Year-Old Virgin, Verrückt nach Mary und Die fabelhafte Welt der Amelie.
Genau. Und ja, wie ich gerade gesagt habe, es sind ja alles irgendwie heterosexuelle Filme, und ich habe gerade noch so überlegt, was könnte man denn noch mit reinbringen, um noch ein bisschen diverser was zu empfehlen. Mhm. Mir ist bei, ja, also als Beispiel für so eine lesbische Rom-Com eingefallen, But ja. I'm a Cheerleader, den kennst du garantiert nicht.
Nein, sagt mir nichts.
Den kann man aber, also es ist auch so eine Teenager-Komödie, wo halt lesbische Frauen in so ein Umerziehungscamp geschickt werden, aber es ist alles total auf witzig gemacht, ne? Mhm. Und sollen eigentlich lernen, sozusagen nicht mehr lesbisch zu sein, aber verlieben sich dann und es kommt halt alles genau anders, als die Aufseher das so möchten und so. Das ist eigentlich eine ganz witzige Komödie.
Okay.
Aber ein schwules Pendant will mir nicht einfallen. Kennst du irgendeine schwule Rom-Com? Also ich dachte gerade Love, Simon, aber das ist ja eigentlich Coming of Age.
Ja, und der war jetzt auch nicht so.
Der ist nicht so witzig.
Der ist nicht so super witzig. Der hat zwar auch so eine Leichtigkeit irgendwie.
Ja.
Aber ist nicht, also ist für mich jetzt nicht so als witziger Film in Erinnerung geblieben.
Nee, bei mir auch nicht.
Hm. Aber Love, Simon ist auch empfehlenswert, ja. Kann man auch sich anschauen. Fällt mir jetzt wirklich nicht ein, nee. Also das sind mal eher so richtige Dramen, die dann so dieses Thema
zumindest die behandeln. Wir kennen, ne?
Ja, also Call Me By Your Name oder so ist ja jetzt wirklich keine Komödie.
Nee, und Philadelphia auch nicht.
Ja. Ach, nee, also das erst recht nicht. Ja,
dann, also wenn ja, ich wollte gerade sagen, wenn okay. ihr da Ideen habt für schwule oder lesbische Romcoms, die wir irgendwie noch aufnehmen sollten in den Kanon, dann schreibt uns das doch gern.
Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Natürlich auch über, ja.
Über sonstige weitere Filmtipps.
Genau.
Ja.
Und auch über, ja, konstruktive Kritik und vielleicht Anregungen. Und ja,
genau.
Haben wir noch was zu erzählen?
Nö. Ach so, wir müssen noch überlegen, über was wir die nächste Top 10 eigentlich machen.
Mhm.
Haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Was wollen wir denn da machen?
Ach nein, nein, die nächste Sonderfolge wird, jetzt fällt es mir wieder ein, wird nämlich die Top 10 unseres Jahres. Also die besten
Ach, ja.
Filme des Jahres stellen wir dann.
Stimmt.
Also das wird ja dann
Anfang Januar.
Anfang nächsten Jahres sein. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um einfach mal das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einfach mal dann unsere Top 10 aufzustellen, die wir, also die letztes Jahr hier in Deutschland erschienen sind. Also das auch nochmal explizit gesagt, die wirklich alle in Deutschland zu dem, also letztes Jahr, also dieses Jahr erschienen sind, werden wir dann Anfang nächsten Jahres in einer Top 10 ehren.
Okay, so jo. Machen wir das.
Genau. Also schaltet dann wieder ein, ne?
Wenn es heißt Brainflix.
Wenn es heißt Brainflix. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, also wir hoffen, ihr hattet Spaß.
Ja.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.